Du hörst Gesund oder Krank, den Podcast für alle Menschen, die gesund oder krank sind. Erfahre mehr über deine Möglichkeiten, ein gesundes und freies Leben zu führen. Mit dem Hören schenkst du dir und deiner Gesundheit einige Zeit Aufmerksamkeit und dafür sage ich von Herzen Dankeschön. Denn das Ziel dieses Podcasts ist es, möglichst viele Menschen für die Themen Gesundheit, Umgang mit Krankheit und Gesundheitsverantwortung zu begeistern. Und jetzt ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesund oder Krank. Und heute gibt es eine große Portion Körperverständnis und Präventionswissen für euch. Und ich freue mich sehr, euch meine heutige Gästin vorzustellen. Ich bin auf sie aufmerksam geworden durch die liebe Antje Behrendt, die ihr in meiner allerersten Folge zur gesunden Ernährung im Interview hören und sehen könnt. Und meine heutige Gästin ist Physiotherapeutin, Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin. Sie teilt ihr Wissen und viele, viele praktische Tipps für einen gesunden Alltag unter dem Namen Muskel und Verstand auf Instagram. Und sie hat außerdem 2 kleine Kinder, um die sie sich kümmert. Und ich weiß, dass ich das oft sage, aber es ist mir wirklich ein Rätsel, wie sie das alles schafft und dabei selber gesund bleibt. Dieses Geheimnis lüften wir heute und ich sage ganz herzlich willkommen, liebe Vanessa.
Ja, hallo, vielen lieben Dank für die schöne Begrüßung. Ich freue mich heute bei meinem ersten Podcast. Also ich bin noch ganz neu hier und freue mich dabei zu sein. Genau, vielen Dank.
Ich freue mich auch, dass du so unkompliziert zugesagt hast. Und die obligatorische erste Frage ist immer, was gibt es denn noch über dich zu wissen? Was sollten die ZuhörerInnen unbedingt wissen, bevor wir ins Interview starten?
Vielleicht gerade noch interessant, dass ich mich, du hast ja schon erwähnt, 2 Kinder habe und deshalb gerade leider nicht beruflich aktiv sein kann und eben die Plattform oder Instagram nutze, dass ich im Thema bleibe und versuche auch immer dahingehend die Themenwünsche und Themenvorschläge meiner Zuschauer und Zuschauerinnen aufzugreifen. Und sonst wüsste ich jetzt gar nicht. Du hast, glaube ich, alles schon schön erwähnt.
Und du bist natürlich, auch wenn man das jetzt, du das selber vielleicht nicht als beruflich aktiv siehst, ist das natürlich auch eine berufliche Aktivität. Du hast angesprochen, dass du mit 2 kleinen Kindern sozusagen zu Hause den Alltag rockst. Wie stressig ist denn dein eigener Alltag aktuell? Kann man da ein bisschen was drüber erfahren?
Ja. Also es ist natürlich schon jetzt ganz anders, als es vor den Kindern war. Das ist ja ganz verständlich. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe gute Randbedingungen, kann man vielleicht sagen. Also die Mama ist im Haus. Das heißt, wenn es da irgendwie mal eng wird, kann ich meine Mama jederzeit fragen, wie auch heute. Sie hat jetzt die kleine Tochter in der Zeit, die wir hier nutzen. Und mein Mann ist jetzt aufgrund der Situation viel im Homeoffice. Das heißt, er war viel zu Hause, weil er eigentlich wie jetzt auch heute in Stuttgart arbeitet. Das ist eine ganze Strecke jetzt von uns, also 1,5 Stunden Fahrzeit. Das heißt, er ist jetzt viel mehr zu Hause. Der Große ist jetzt auch in der Kita Teilzeit. Also von dem her geht es ganz gut. Aber natürlich, der Alltag ändert sich auch ständig mit Kindern. Man hat so seine Pläne für den Tag, ja. Aber auch zu funktionieren, ist natürlich eine andere Sache. Und da versuche ich auch immer, möglichst den Stress rauszunehmen. Mal klappt es besser, mal klappt es schlechter. Meistens ist es ja so, dass alles auf einmal kommt. Aber ja, bin auch viel im Gespräch mit meinem Partner, dass wir irgendwie versuchen, dass er auch seine Zeit gerade für Bewegung hat, weil er halt ein sogenannter Schreibtischtäter ist. Das heißt, da ist auch wichtig, dass er einfach möglichst viel Bewegung in den Alltag bringt. Und so versuchen wir uns untereinander auch viel zu organisieren und Zeiten freizuräumen.
Ja, super.
Wie es auch passt und wie es auch funktioniert. Deshalb, genau, je nach Phase, mal so, mal so.
Und mit Kindern muss man sowieso im Minutentakt flexibel bleiben. Das habe ich auch gelernt.
Genau. das ist immer überraschend, was ja. Da so alles. Genau.
Das macht ihr ja dann wirklich sehr vorbildlich. Und wie sehr hilft dir dein beruflicher Hintergrund dabei, in diesem anspruchsvollen Alltag jetzt gesund zu bleiben? Also Hintergrund der Frage ist, wie wichtig ist das Wissen darüber, was uns gut tut und was uns gesund hält?
Also bringt mir persönlich sehr viel, würde ich sagen. Schon allein im Bereich Ernährung. Also gerade wenn jetzt irgendwie eine stressige Phase ist, wo man ja dann vielleicht eher mal Lust auf, keine Ahnung, Schokolade oder sonstiges hat, kennt ja jeder. Da irgendwie sich drauf zu besinnen, okay, ich weiß, aber eigentlich braucht mein Körper jetzt, keine Ahnung, irgendwie was Vollwertiges und da darf dann auch mal eine Schokolade dabei sein, um das geht es gar nicht. Oder wenn man mal irgendwie Kopfschmerzen, bei mir ist es oft so, dass in so stressigen Phasen auch Kopfschmerzen manchmal kommen, da weiß ich jetzt, okay, oft liegt es am Trinken oder vielleicht auch einfach mal Magnesium zum Beispiel, so kleine Geschichten, wo man dann ja gut einbringen kann. Oder auch das Thema Sport finde ich da sehr wichtig, gerade wenn es wieder eine stressige Phase ist, dass man dann halt abends, obwohl man platt ist, natürlich würde man lieber auf Sofa sitzen und auch, also ich bin jetzt auch nicht die, die den ganzen Tag rumrennen und als, ich bin so aktiv und habe immer total Motivation, aber ich weiß, mir geht es danach besser. Und es ist wirklich, auch wenn dann wieder eine stressige Phase ist, dann versuche ich mir eine Zeit freizuräumen, auch wenn es wirklich nur mal kurz ist, mir geht es so viel besser und dann brauche ich nicht irgendwie Schmerztablette oder sonstiges. Es ist schön, wenn man das als Backup zu Hause hat, wenn man mal irgendwie sonst nicht oder wenn mal viel zusammenkommt, aber es gibt eben auch so viele andere Möglichkeiten, da irgendwie dagegen zu wirken. Und von dem her hilft mir das schon in vieler Hinsicht. Auch wenn ich mal Schmerzen irgendwo habe, dann weiß ich, okay, dann muss ich mich halt bewegen. Und dann geht es mir auch besser.
Das ist sehr eindrücklich, auch wenn man, da möchte ich gleich mal Werbung machen, auf deinem Profil vorbeischaut. Du bietest ja auch wirklich einfache, in den Alltag integrierbare Bewegungsübungen an und natürlich ganz viel andere nützliche Tipps. Da kann man auf jeden Fall gerne vorbeischauen und mitmachen vor allem. Das finde ich bei dir richtig klasse, dass man mitmachen kann. Und das ist wirklich, also da gibt es keine Ausrede. Die Hemmschwelle ist, die Hürde ist so gering, dass man sogar am Tisch sitzend etwas für seine Gesundheit tun kann. Also da auf jeden Fall vorbeischauen. Und dann hatte ich eingangs ja erwähnt, du bist Physiotherapeutin, Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin. Erschließt sich, dass das alles in irgendeiner Weise mit Gesundheit und Prävention natürlich zu tun hat. In welcher Reihenfolge hast du die Ausbildung gemacht und warum gerade diese drei?
Also gestartet bin ich mit der Ausbildung zur Physiotherapeutin und war auch oder ist auch total meins, total schöner Beruf und hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Und dann kam ich nach dieser Ausbildung eben ins Berufsleben und dann war bei mir ziemlich schnell, wenn man so in den Praxisalltag schaut, die 20-Minuten-Taktungen für die Patienten, was ich schon wirklich sehr, sehr wenig Zeit finde. Das heißt, man ist den ganzen Tag am Hetzen. Okay, nächster Patient, nächster Patient. Und es war mir irgendwie primär zu wenig Zeit für den Patienten. Und irgendwie hat mir auch noch was gefehlt. Also ich wollte das ganzheitlicher angehen. Nicht nur, also selbst steht drauf, Klassiker, irgendwas mit Rücken. Und viele Patienten meinen dann auch, schön, ich gehe zur Physiotherapie, da bekomme ich mal irgendwie eine Massage. Ja. Nein. Das tut jedem gut und das ist auch toll, eine tolle Sache, aber bei der Physiotherapie ist es wirklich, sollte man aktiv sein, um die Beschwerden auch wirklich langfristig in den Griff zu bekommen. Und irgendwie war ich dann so im Alltag oder Physioalltag und war nie so wirklich hundertprozentig zufrieden, auch mit der Therapie an sich, was mich sehr frustriert hat, weil ich dachte, irgendwie, ich habe zu wenig Zeit, ich kann mir gar nicht wirklich mal alles in Ruhe anschauen, weil dann der nächste Patient da war. Und so habe ich dann relativ schnell entschlossen, noch die Heilpraktiker-Ausbildung zu machen, einfach um freier arbeiten zu können. Also ich habe mir überlegt, welche Möglichkeiten gibt es. Und so habe ich das dann berufsbegleitend gemacht. Habe dann auch ergänzend noch die Akupunkturausbildung gemacht. Also es war wirklich viel los in der Zeit. Aber einfach mit dem Ziel, dann ganzheitlicher arbeiten zu können und eben das Gesamte. So, und dann kam unser Sohnemann 2019. Und dann war ich in Elternzeit. Und dann dachte ich so, okay, was fehlt denn vielleicht? Oder hatte ich immer so das Gefühl, Ernährung will ich irgendwie noch mehr dazu machen. Das hat für mich dann auch so das Gesamtkonstrukt so ein bisschen geschlossen. Ja. habe dann eben diese Elternzeit dafür genutzt und auch die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Fand es auch ganz spannend, gerade als der Kleine dann angefangen hat, mit uns zu essen, da einfach nochmal einen ganz anderen Hintergrund oder Wissen zu haben, was braucht denn unser Körper so, oder gerade bei so einem kleinen Zwerg, was ist denn gut, und gerade da ist ja noch so viel im Wachstum und Aufbau und ich finde es einfach spannend, und so kann man, habe ich jetzt eigentlich so meine drei Hauptpfeiler, sage ich jetzt mal, einfach für das Thema Prävention, das ich ganz wichtig finde und das auch im Mittelpunkt stehen soll, aber eben über die Ernährung, über die Bewegung und dann ergänzen noch mit zum Beispiel Akupunktur, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und auch individuell, wie es für jeden passt.
Mhm. Genau. Dein Name bei Instagram, der ist ja Muskel und Verstand. Und was steckt da dahinter? Also ich möchte gleich natürlich auf jeden Fall als erstes auf dein großes Thema Prävention eingehen, aber wir hatten den Namen eingangs erwähnt und da wäre bestimmt für die ZuhörerInnen sehr spannend, was dahinter steckt, denn ich weiß es schon und ich finde es unglaublich toll und es leitet dann sozusagen ja auch über in das nächste Thema. Willst du das kurz nochmal erläutern, wie du auf Muskel und Verstand gekommen bist?
Genau, da ging es mir darum, dass ich so die Erfahrungswerte aus der Praxis eigentlich genutzt habe und immer dachte, okay, die Patienten, die bei mir so tagtäglich auf der Behandlungsbank liegen, wenn die oder hätten sie mehr Bewegung, mehr Muskulatur, gerade zum Thema Rückenschmerzen ist halt einfach der Klassiker, und würden sie auch mehr Körperverständnis oder Wissen mitbringen, wären sie gar nicht bei mir auf der Behandlungsbank. So war die Theorie. Also, dass man einfach den Menschen durch mehr Muskel, also mehr Training, mehr Bewegung und durch mehr Verstand, also durch mehr Wissensvermittlung, einfach viel über den Körper beibringt und dass sie so im besten Fall eben gar nicht zur Physiotherapie müssen. Das wäre so das Ziel.
Super. Richtig genau. Klasse. Also bin ich richtig begeistert von, und das ist ja jetzt auch wirklich nur in Anführungsstrichen ein Feld der Prävention, das du da angehst. Du machst natürlich noch sehr viel mehr, aber an der Stelle auch nochmal der Hinweis, schaut euch unbedingt auch das Logo von Vanessa an, denn das spiegelt das, was du mit dem Namen sagst, so toll wider. Ich bin so begeistert von diesem Logo, denn wenn ich es richtig verstanden habe, ist es die Glühbirne kombiniert mit der Muskulatur. Also wirklich richtig, richtig klasse. Spricht mich total an.
Ja, aber ich muss auch dazu, also ich habe eine liebe Freundin, die das dann gemacht hat.
Hat sie toll gemacht.
Also ich bin auch happy. Vielen Dank, Lisa, an der Stelle.
Und genau, wir haben jetzt gehört, das Thema Körperverständnis und das Thema Gesundheitsprävention ist im Grunde das, was dir wichtig ist. Und jetzt wäre meine Frage, warum genau ist dir denn Gesundheitsprävention so wichtig?
Also ich glaube, wenn man jetzt einfach heute so in die Gesellschaft schaut, ist es eigentlich wichtig für alle. Oder das Thema ist ja prinzipiell wichtig für alle, aber das ist auch eher so die Erfahrungswerte aus der Praxis, dass ich es wirklich schade fand, dass einfach so viele Patienten da sind, die selber etwas dagegen hätten tun können. Und das ist also der Körper, der kann viel, der macht viel. Und bis mal Beschwerden auftauchen oder bis so gravierend, in Anführungsstrichen, ist ja auch immer unterschiedlich, aber dauert es ja auch seine Zeit. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man einfach jetzt, wenn man fit ist, wenn man sich gut fühlt, da auch was macht, wie zum Beispiel Altersvorsorge mache ich ja auch jetzt, dass ich später was davon habe. Es ist so schade, dass, wenn es einem gut geht, man kennt es ja vielleicht selber, dass man ja dann nichts macht, oder man geht ja auch nicht zum Arzt, wenn es einem gut geht, ist ja klar, aber ich habe das Gefühl, dass immer erst irgendwie etwas passieren muss oder dass man irgendwie Beschwerden haben muss, dass man etwas für sich tut, und das finde ich so schade. Und auch jetzt nochmal gerade Praxis, und da geht es auch wirklich schon bei den jüngeren Patienten los, auch so Erkrankungen wie Diabetes, solche Geschichten, wenn man wieder Körperverständnis geht oder auch da irgendwie viele Instabilitäten, gerade bei den jungen Mädels, was Knie betrifft und solche Sachen, das ist alles etwas, das man verhindern könnte.
Ja.
Und deshalb versuche ich das, es ist manchmal auch echt schwer, aber möglichst einfach und eben mit so kleinen Stellschrauben, dass man jetzt nicht denkt, okay, ich muss jetzt gesund leben, ab jetzt, keine Ahnung, mache ich nur noch das. Das soll es gar nicht sein, der Alltag ist bei jedem anders. Aber dass man einfach jetzt, wenn es einem gut geht oder besser geht, dass man das dann einfach nutzt und eben ja, dass man das möglichst lange bleibt.
Das finde ich sehr spannend, was du sagst, denn das Gleiche habe ich aus einer etwas anderen Position genauso empfunden. Ich komme ja ursprünglich aus der Apotheke und habe wirklich viele Kunden erlebt, wo ich der festen Überzeugung bin, dass mit präventivem Verhalten so viel hätte verhindert werden können. Und auch wenn eine Erkrankung da ist, kann man ja unheimlich viel noch mit alternativen Methoden, mit Bewegung und Ernährung gegensteuern. Und das ist auch der Motor, der mich antreibt, dass wirklich Krankheiten verhindert werden oder wirklich viele Menschen ihre Eigenverantwortung erkennen, auch in Bezug auf Erkrankung. Finde ich total spannend. Also wir haben wirklich den gleichen Ansatz da. Und du hast schon ein bisschen angesprochen, warum sich jetzt wirklich jeder für das Thema Prävention begeistern können sollte, aus unserer Sicht. Also, dass es nicht nur um eine bestimmte Personengruppe geht, sondern dass das, was du vermittelst, wirklich einfach für jeden Menschen auf der Welt interessant ist.
Genau. Also ist natürlich immer schwierig, irgendwie alle gleichermaßen anzusprechen. Aber ich versuche tatsächlich möglichst breit gefächert oder dass für jeden was dabei ist. Und du hast es auch gerade noch schön angesprochen, Prävention beinhaltet ja auch nicht nur das Verhindern von einer Erkrankung, sondern auch wenn man was hat. Es gibt Sachen, da hat man keinen Einfluss, leider ist so. Aber eben auch dann, es gibt für jeden die Möglichkeit, irgendwie was zu machen, dass es entweder nicht verschlechtert wird oder dass man, dass es ein Wiederauftreten verhindert wird und solche Sachen. Deshalb ist es wirklich für jeden wichtig und Bewegung ist für jeden wichtig. Gesunde Ernährung ist, also das beeinflusst ja auch alles positiv.
Ja.
Und das muss auch gar nicht immer so streng sein oder mein Finger, nein, das nicht, nur noch das, überhaupt gar nicht. So einfach ein paar Möglichkeiten im Alltag findet mit Sicherheit jeder, wo man etwas gesundheitsfördernder agieren könnte.
Ja. Das denke ich auch. Und wie du auch schon richtig gesagt hattest, aus meiner Sicht richtig, dass auch gerade junge Leute sich angesprochen fühlen dürfen. Denn man sollte starten, wenn man topfit ist. Und man sollte auch nicht aufgeben, wenn man schon erste Beschwerden hat. Also anzufangen, gesunden Lebensstil zu integrieren, mit kleinen Schritten natürlich. Also das geht wirklich in jedem Alter. Was genau gehört denn zur Gesundheitsprävention im Großen und Ganzen dazu? Du hast Bewegung angesprochen, du hast Ernährung angesprochen. Gibt es noch einen Bereich, den wir vielleicht jetzt noch nicht angesprochen haben?
Was ich auch noch wichtig finde, ist gerade, was das Thema Stress, Stressprävention angeht. Es wird ja in der heutigen Gesellschaft einfach immer mehr, was man alles irgendwie gleichzeitig wuppt und auch immer, wie viel man im Kopf hat. Und da muss man, glaube ich, auch ganz gut drauf Acht geben und ist auch immer wichtiger. Und da kann man aber auch mit Bewegung und Ernährung eben total toll dagegen steuern. Also die drei finde ich vielleicht so als wichtigste Punkte, was jetzt die Prävention angeht. Genau.
Genau, Bewegung, Ernährung, Stressprävention und Schlaf gehört in gewisser Weise natürlich bei Stress mit dazu. Aber das ist auch ein großes Thema, was natürlich jetzt auch immer wieder aufkommt in verschiedenen Interviews und wo man sich auch richtig gut mit beschäftigen kann. Da ist einem auch schon sehr viel geholfen, denn über den Schlaf passiert ganz viel Regeneration und präventive Prozesse passieren automatisch. Mhm. Dein Einsatz ist ja, dass man eher vielleicht das tut, was man auch versteht. Das heißt, du möchtest erklären, warum bestimmte Dinge für einen sinnvoll sind. Und wenn es okay ist, würde ich gerne einfach mal ein paar praktische Beispiele für die ZuhörerInnen nehmen. Ich habe natürlich auf deinem Profil ganz viel gestöbert und interessante Themen gefunden. Zum Beispiel weiß ja jeder, das kriegt man als Kind schon eingeimpft, du musst viel trinken. Viel trinken, immer trinken. Aber warum denn eigentlich?
Ja, also wenn man uns mal so anschaut, bestehen wir ja zu einem großen Teil aus Wasser oder aus Flüssigkeit. Und das ist einfach ganz wichtig. Ich sage es auch immer gerne zur Verdeutlichung, irgendwie guckt euch eine Pflanze an, die kein Wasser bekommt. Die sieht jetzt auch nicht so toll aus. Und so ist es. Also wir brauchen das einfach für die Stoffwechselprozesse, für die Entsorgung von diesen Prozessen oder auch was die Entgiftung angeht, gerade über die Nieren, über die Atmung. Also das spielt wirklich in jedem System eine Rolle. Und deshalb ist es auch wichtig, da genug zuzuführen. Genau.
Wie du schon gesagt hast, genau, wir bestehen zu ganz vielen Prozenten aus Wasser. Das macht man sich vielleicht auch nicht immer so deutlich. Eine tolle Morgenroutine, die ist sehr einfach, ist ein lauwarmes Glas Wasser zu trinken. Denn nach dem Schlafen, das kennen wir alle, sind wir natürlich auch in irgendeiner Weise dehydriert, weil die ganze Nacht natürlich keine Flüssigkeit zugeführt wurde. Also das kann wirklich jeder ab morgen umsetzen, einfach morgens als erstes ein Glas Wasser zu trinken. Es klingt so simpel, aber es ist sehr effektiv. Das können wir beide, glaube ich, aus Erfahrung sagen.
Ja, und das ist auch etwas, das ich wirklich auch versuche, also bei mir selber und auch zum Beispiel bei meinem Mann, weil der dann manchmal auch in Hektik kommt morgens und dann gerne schon den Kaffee zickt, dann sage ich, halt, stopp, du hast was vergessen. Und das funktioniert ganz gut.
Und das kann man auch bei Kindern sehr gut einführen. Mein Sohn zum Beispiel, es ist kein Geheimnis, ist nicht der größte Trinker. Er trinkt zwar ausschließlich Wasser, aber davon nicht besonders viel. Und das kann man morgens wirklich als kleines Ritual einführen, dass, bevor man aus dem Haus geht, ein Glas Wasser getrunken wird. Klingt wieder so simpel, aber dann ist der Körper auf jeden Fall schon mal versorgt. Und hinzu kommt, das habe ich jetzt kürzlich gelesen, natürlich, dass alles, was wir dem Körper Gutes tun, wir aus Liebe tun. Und das fand ich sehr eindrücklich. Das heißt, wenn wir unserem Körper etwas Gutes tun, sagen wir ihm, wie lieb wir ihn haben und wie dankbar wir ihm dafür sind, dass er uns jeden Tag durchs Leben trägt. Ja, und das habe ich meinem Sohn jetzt auch diese Woche mal erklärt. Jeder Schluck sagt deinem Körper, ich habe dich lieb. Also das kann man vielleicht mit Kindern auch so umsetzen.
Ja, schöne Idee. Ja.
Dann habe ich auf deinem Profil natürlich weiter gestöbert und tolle Themen gefunden. Ein Thema, was vielleicht da auch ein bisschen connected ist zu dem Trinkenthema, ist Magnesium. Mhm. Kannst du darüber noch ein bisschen was sagen? Du hattest es vorhin schon bei Kopfschmerzen angesprochen, aber warum ist denn jetzt das Thema Magnesium auch für uns alle interessant?
Auch wieder zum Thema Stress vielleicht zurückzukommen, finde ich auch sehr interessant, dass zum Beispiel bei Stress eben viel Magnesium verbraucht wird. Das heißt, bei einem stressigen Alltag, wo ja auch viele dann abends zu Kopfschmerzen neigen und so weiter, dass man dann vielleicht mal nicht gleich zur Schmerztablette greift, sondern dass man eventuell mal sagen kann, okay, ich probiere es mal mit einem Glas Magnesium oder genau, viel trinken Magnesium. Und auch, auch für die ganzen Stoffwechselprozesse, die dafür notwendig sind, oder Mineralstoffe insgesamt ganz wichtige Funktionen haben, sei es jetzt Stoffwechsel, Magnesium auch noch für die Zähne und für die Knochen. Das spielt ja bei ganz vielen Sachen mit, bei der Proteinsynthese. Wird vielleicht ein bisschen zu speziell sonst jetzt hier in diesem Format, aber einfach möglichst viele Mineralstoffe zuzuführen. Genau.
Und du hast geschrieben, was ich auch nicht wusste, Magnesium aktiviert über 300 Enzyme im Körper. Also das war eine enorm riesige Zahl, die ich selber noch nie gehört hatte. Das macht auch nochmal deutlich, dass wirklich Magnesium überall beteiligt ist. Und man kann natürlich beim Arzt auch seinen Magnesiumspiegel mal bestimmen lassen, um ungefähr zu wissen, wo man steht. Und dann gibt es natürlich auch in der Apotheke eine gute Beratung dazu, was für Produkte man nehmen könnte, denn da sind auch wirklich nicht alle gleich. Ein ganz lustiges Foto habe ich bei dir noch gefunden, wo deine Füße zu sehen waren. Und du hast das Foto genutzt, um nicht nur zu zeigen, dass man vielleicht auch mal eine Pause macht, die Füße hochlegt und es sich gut gehen lässt, sondern dass das auch etwas mit unseren Venen zu tun hat und dass es vielleicht jetzt gerade der Sommer steht vor der Tür, für uns interessant wird, darüber noch etwas zu wissen. Erinnerst du dich an diesen Post, den ich meine?
Ja, ich weiß genau, wen du meinst. Es war ziemlich am Anfang meiner Instagram-Karriere, in Anführungsstrichen. Jetzt, du sprichst das schon an, jetzt kommt der Sommer und das kennen vielleicht viele, dass man da gerne mal vollgelaufene Beine hat oder die schwer werden. Und das liegt einfach daran, dass jetzt eben durch die Wärme die Gefäße aufgehen und somit mehr Flüssigkeit eben ins Gewebe fließen kann oder austritt. Da kann man entweder, also ganz toll dagegen wirken, entweder einfach nur die Beine hochlegen, dass man der Schwerkraft entgegenwirkt und das Ganze wieder eher den Rückfluss aktiviert. Zum Beispiel kalte Güsse kennen vielleicht auch schon viele. Man fühlt sich nicht nur besser, sondern das hat auch eine tolle Wirkung auf die Gefäße. die Fußpumpe ergänzend, einfach um die Muskulatur noch zu aktivieren, weil das ist auch ein wichtiger Faktor, was, wenn man wieder auf das Thema Bewegung eingehen kann, weil Muskulatur sorgt dafür, dass das Gewebe fester ist. Das heißt, der Gewebedruck von außen nimmt zu und somit tritt weniger Flüssigkeit aus. Mhm. Und durch die Pumpbewegung wird es eben auch alles aktiviert. Das heißt, auch hier wieder Bewegung, auch wichtig, ausreichend trinken. Man denkt vielleicht, volle Beine, ist zu viel Wasser. Nein, da ist auch wichtig, dass eben dieses Gleichgewicht in den Gewebsflüssigkeiten wieder stimmt. Also da auch viel trinken, das unterstützt das Ganze. Mhm. Und wenn das alles nichts hilft, gibt es leider auch, war bei mir in der Schwangerschaft zum Beispiel auch so, dass einfach durch die Hormone und sonstige Sachen das vielleicht nicht so starke Wirkung hat, dann muss man eben mit der Kompression, also Kompressionsstrümpfen, gibt es mittlerweile auch schönere Modelle.
Mit Druck von außen sozusagen.
Genau, mit Druck von außen, das kannst du auch ergänzen. Also da gibt es tolle Möglichkeiten, dem Ganzen entgegenzuwirken.
Und da gibt es tatsächlich auch so eine Art inneren Kompressionsstrumpf. Also wenn man wirklich große Probleme mit Venen hat, sollte man da in der Apotheke und beim Arzt natürlich das auch nochmal ansprechen. Da gibt es auch tolle pflanzliche Mittel, die man unterstützend nehmen kann, die wirklich empfehlenswert sind. Du hast die Fußpumpe angesprochen. Was ist die Fußpumpe?
Wie erkläre ich das jetzt am besten? Optimal ist es immer, wenn die Füße dabei hochgelagert sind, nicht zu hoch, dass die Leistenlymphknoten abgedrückt sind, sondern wirklich so in einem leichten Gefälle und dann einfach die Füße maximal Richtung Nase ziehen und maximal strecken. Also einfach diese Maximalbewegungen. Und dadurch wird eben dieses Lymphgefäßsystem aktiviert, die Muskelpumpe, deshalb heißt ja die Muskulatur, aktiviert und somit der ganze Rückstrom gefördert.
Und dabei fällt mir ein, dass wenn jetzt auch die Flugreisen vielleicht wieder zunehmen, dass man selbst im Flugzeug da geht es jetzt aber eher um die Venen, aber auch um die Blutzirkulation dadurch natürlich im Körper, dass man das sogar auf seinem Sitz nur mit den Zehen erstmal anfangen kann, dass man da auf jeden Fall auch das Blut gut in Bewegung hält und den Rückfluss vom Blut aktivieren kann.
Genau, und einfach da auch versuchen, die Beine nicht zu lange zu angewinkelt zu haben, weil dadurch ja dann auch eine Engstelle und das Ganze blockiert werden kann. Und wie immer möglichst viel bewegen. Das ist ja auch so mein Motto, dass man, also jede Bewegung ist besser als keine Bewegung, sage ich auch immer. Das heißt, auch wenn es nur ein bisschen was reicht. Und das ist bei allem. Weil mich dann viele fragen, zum Beispiel gerade jetzt, wenn es Richtung Schreibtisch geht, man sitzt den ganzen Tag vorm Schreibtisch, ist es besser, wenn ich mir einen Stehtisch hole zum Beispiel. Dann sage ich, ja, kann sein, aber wenn man dann den ganzen Tag nur steht, ist es halt auch wieder nichts. Ja. Also man muss wirklich versuchen, möglichst viel Bewegung in den Alltag zu bauen. Oder wenn man jetzt eben, wie du sagst, im Flugreisen und so weiter, dass man da einfach auch schon drauf acht gibt und guckt, wie kann ich da vielleicht mal ein bisschen Bewegung.
Du sagst, jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Das ist ein tolles Motto. Und so kann man auch einbauen in den Alltag, sich nicht mehr darüber zu ärgern, wenn man nicht alles auf einmal zu tragen schafft. So geht es mir nämlich. Ich habe einen großen Ehrgeiz, wenn ich irgendwo hingehe und sei es nur von der Küche zum Wohnzimmer, alles, was ich mitzunehmen habe, auf einmal zu tragen. Aber dieser Leitsatz von dir, der führt dazu, dass man sich vielleicht manchmal sogar darüber freut, wenn man nicht alles auf einmal zu tragen schafft, sondern noch einen Weg extra machen darf. Und ein zweiter Leitsatz von dir, oder auf jeden Fall habe ich dieses Zitat bei dir gelesen, der Körper passt sich seinen Aufgaben an. Das fand ich sehr interessant. Und vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen erklären.
Genau, finde ich auch sehr spannend und vielleicht auch wichtig nochmal für alle, die sich jetzt mit dem Thema Körper oder so noch nicht auseinandergesetzt haben. Es ist wirklich so, der Körper schafft viel mehr, als man erstmal denkt. Und er passt sich eben auch seinen Aufgaben an. Da geht es schon los bei der Knochenstruktur zum Beispiel. Je nachdem, was für Druck und Zugbelastungen die Knochen abbekommen, entsprechend passt sich die Struktur an. Also dann werden die manche Stellen verstärkt oder eben abgebaut, wenn man merkt oder der Körper merkt, ja, nö, warum brauche ich nicht an der Stelle. Oder auch die Muskulatur. Da sind viele immer enttäuscht, wenn sie irgendwie trainiert haben und dann gefühlt über Nacht alles wieder weg ist, wenn man nichts mehr macht. Es ist halt leider so, die Muskulatur ist der größte Energiefresser und oder eines Gehirn natürlich auch noch, aber eines der größten Energiefresser. Und der Körper baut natürlich alles ab, was er nicht benötigt. Und so ist es eben auch mit der Muskulatur. Das sagt man ja auch immer bei den Bewegungen oder Trainings, dass es wichtiger ist, dran zu bleiben, wie Vollgas zu geben und dann halt wieder gar nichts. Also deshalb wirklich immer eine gewisse Konstanz reinbringen und entsprechend bleibt dann auch die Muskulatur.
Also den Körper quasi immer ein Stück weit fordern, jeden Tag ein bisschen herausfordern sozusagen, damit die Muskeln schön da erhalten bleiben oder auch wachsen können.
Genau. Und weiter geht's mit dem Herz, ist ja auch ein Muskel. Da sieht man ja auch, dass Sportler einen geringeren Puls haben, zum Beispiel oder Ruhepuls, weil einfach der Muskel trainierter ist. Das heißt, er kann mehr Blut bei weniger fehlt mir das Wort.
Anstrengung. Frequenz.
Genau. Also da reicht weniger aus und so geht es bei allem. Oder auch die Lunge. Wenn wir jetzt den ganzen Tag nur sitzen und oberflächlich atmen, das funktioniert ja alles automatisch, wird nur ein Bruchteil der Lunge benutzt. Und das finde ich auch so spannend. Das heißt, wenn wir uns bewegen, dann machen erst die anderen Abteile oder Abschnitte auf und dann wird viel mehr Blut zirkuliert natürlich und auch der Körper mit viel mehr Sauerstoff versorgt. Also das heißt auch präventiv so für die Lunge. Wir hatten da immer einen Dozenten, der das schön beschrieben hat. Das ist wie ein Zimmer, das man nicht lüftet. Dann setzt sich da mal gern Schimmel oder Sonstiges an. Das heißt auch ein Zimmer muss gelüftet werden und so ist es bei der Lunge auch, weil das gibt es sonst überall irgendwo Stellen, wo eben nicht zirkuliert oder belüftet werden und da haben es natürlich dann irgendwie Krankheitserreger einfacher, sich einzunisten und sich es da gemütlich zu machen.
An die Lunge denkt man wahrscheinlich, wenn man an Gesundheitsprävention denkt, nicht als allererstes. Und du hast es toll erklärt jetzt gerade mit diesem Lüften, das ist ja sehr eindrücklich. Gibt es denn irgendeinen Trick, wie wir unsere Lunge vernünftig lüften können?
Ja, auch hier wieder Bewegung. aber was ich immer ein schönes Beispiel finde und auch was die Praxiserfahrung so gezeigt hat, dass es viele nicht können, ist die tiefe Bauchatmung. Das heißt, wenn wir unsere Hände auf den Bauch legen und dann mal wirklich versuchen, so viel Luft wie möglich einzuatmen. Also da geht auch viel mehr, wie wir denken. Das heißt, das, was automatisch abläuft mit der Atmung, das ist auch wieder nur ein Bruchteil und sehr oberflächlich. Also wirklich das Lungenvolumen auch auszuschöpfen. Das heißt, so viel wie geht einatmen und auch ausatmen. Wir können noch viel mehr Luft ausatmen. Das ist auch immer ganz spannend. Das sind die Patienten auch immer sehr überrascht, wie viel Luft eigentlich noch rauskommt aus der Lunge, wenn man mal forciert ausatmet. So genau auch Lagewechsel zum Beispiel. Wenn man sagt, okay, jetzt strecke ich mich mal zur Seite, dann fächern die Rippen auf, man hat den seitlichen Bereich dann mehr belüftet. Also da einfach versuchen, die gesamte Lunge zu nutzen und eben auch verschiedene Bereiche. Und das kann man wirklich lernen und ansteuern und viel macht es dann auch Spaß.
Ja, das finde ich sehr interessant. Als ich das bei dir gelesen habe, habe ich das auch direkt ausprobiert. Und zwar schreibst du einatmen und ausatmen, bis ganz normal der Vorgang gestoppt wird und dann weitermachen. Und das ist wirklich ein tolles Erlebnis, wenn man merkt, wie viel da eigentlich noch geht. Und das schafft auch auf jeden Fall Vertrauen in den Körper, muss ich sagen. Das ist eine gute Übung.
Hat auch ergänzend noch etwas für den Lymphfluss getan, weil das Lymphsystem aktiviert wird. Und Atmung hat ja auch einen gewissen Stresslevel, kann man ja auch runterfahren. Also ich finde, es ist eine gute Gesamtübung so für viele
Körper. Richtig toll. Das wäre jetzt so ein Körperthema, wo man sagt, dem schenkt man vielleicht weniger Beachtung oder man hat da nicht so das Wissen, das alltägliche Wissen drüber. Da gibt es noch ein Thema, was ich bei dir gefunden habe, worüber ich mir auch viel zu wenig Gedanken bis jetzt gemacht habe und das sind die Füße. Da schreibst du einen ganz tollen Artikel drüber und vielleicht kannst du uns das auch so nochmal mitteilen. Warum sind die Füße denn so wichtig für den gesamten Körper?
Also wenn man uns mal so anschaut, stehen wir ja auf unseren Füßen. Das heißt, die bringen oder tragen uns wirklich durch das ganze Leben. Und für das, finde ich, haben sie wirklich wenig Aufmerksamkeit, was sehr schade ist. Wie du es schon angesprochen hast, das kann sich wirklich auf den ganzen Körper auswirken. Das heißt, wenn die Fußstellung eben nicht optimal ist ja immer Auslegungssache. Also es muss auch alles nichts perfekt sein, auch beim Körper. Aber wenn da eben eine Fehlstellung da ist, wirkt sich das natürlich weiter auf das Knie, das geht dann weiter Richtung Becken, Wirbelsäule, Kopf, also hängt ja alles zusammen. Und ich hatte auch viele Sportler in der Praxis mit Knieproblemen oder auch wirklich mit Abnutzungen oder Menisken, die irgendwie kaputt waren, also auch wirklich schon nicht so schöne Sachen. Und da habe ich schwerpunktmäßig wirklich Fußaufbau gemacht und dann auch wieder Richtung Laufen ging, dann Laufanalysen geguckt, wie laufen sie, wie kommt die Belastung aufs Knie. Das heißt, man kann da auch wirklich ganz viel auf den Rest vom Körper eingehen, über die Füße, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht so auf dem Schirm hat.
Und gibt es so aus deiner Erfahrung Fehler, die wir alle ganz selbstverständlich machen in Bezug auf unsere Füße?
Ja, also ich glaube, dass wir, jetzt auch, das ist ja auch, wie wir jetzt mittlerweile leben, und da will man ja nicht überall barfuß durch die Städte laufen, das geht mir natürlich auch so, aber ich versuche zum Beispiel, wenn ich jetzt im Garten bin, ziehe ich meine Schuhe aus, und da ist es auch egal, wenn es mal irgendwie regnet oder sonstiges, es geht ja nicht nur um die Belastung an sich oder viele sagen ja, dass der Fuß zu wenig Platz hat, sondern es geht ja auch um die Rezeptoren, also was nimmt mein Fuß denn alles für Reize eigentlich wahr oder was kann er, also es hat ja ganz, ganz wichtige Rezeptoren, die da unten sind, sei das jetzt Wärme, Kälte, was ist es für ein Untergrund, auch Lage, also da passiert wirklich ganz viel unterbewusst, was da für Reize weitergeleitet werden. Und deshalb versuche ich darauf zu achten, auch bei unserem Sohn. Er mag Schuhe jetzt eh nicht so. Das heißt, er läuft eher zu viel barfuß und auch an Stellen, wo er es nicht so soll. Aber viel Freiraum geben und auch versuchen, nicht nur auf planem Untergrund zu laufen. Das ist ja auch sowas, klar, bei uns ist jetzt überall Teer und Gehweg, das ist ja auch sinnvoll und sicher. Aber dann eben mal versuchen, auch mal im Garten oder auf unebenem Untergrund. Sand ist zum Beispiel ganz toll für die Muskulatur.
Das kennt jeder vom Strand,
ne? Genau. Also da auch drauf achten oder wenn da Sohn bei uns zum Beispiel mal im Sandkasten sitzt, dann gehe ich da auch mal rein oder versuche auch ihm spielerisch irgendwie auch viel über die Füße beizubringen, dass man auch greifen kann über die Füße, dass man auch, also ich finde wirklich ein unterschätzter oder ein bisschen zu wenig Beachtung geschenkter Körperbereich.
Und Kinder sind auch ganz intuitiv eigentlich immer total glücklich damit, barfuß zu gehen. Also das geht auch bis ins ältere Kindesalter hinein, habe ich jetzt festgestellt bei meinem Sohn. Also der liebt es und es ist für ihn wirklich fast eine Strafe, Socken und Schuhe anzuziehen. Also das zu bewahren, ist bestimmt eine gute Idee. Und du hattest die verschiedenen Untergründe angesprochen. Da kenne ich jetzt hier im Umland von Berlin zum Beispiel einen ganz tollen Barfußpfad. Die haben das Ganze natürlich nochmal perfektioniert mit Riesenwegen. Das gibt es hier und da und das kann man auch auf jeden Fall mal empfehlen, das auszuprobieren und da auch als Erwachsener, also das macht auch als Erwachsener richtig viel Spaß, da über verschiedene Untergründe mal zu laufen. Und die Kinder sind dann auch total begeistert, wenn sie über Scherben gelaufen sind und das erzählen können und so. Also das ist auf jeden Fall eine tolle Sache.
Genau, und vielleicht noch ergänzend, es gibt ja immer mehr Barfußschuhe und da kann man auch mal sich austesten. Ich finde es eher immer eine Geschmackssache. Es spielt natürlich auch mit, aber es gibt jetzt mittlerweile auch wirklich schöne Schuhe und zum Beispiel ich gehe jetzt mit Barfußschuhen laufen, also joggen, wo ich früher dachte, oh Gott, never, da braucht mein Fuß irgendwie Stabilität. Ist immer individuell, muss man auch immer individuell anschauen. Es ist tatsächlich so, dass manche da wirklich eher auf was anderes achten müssen. Aber da gibt es auch tolle Schuhe und die lassen den Füßen auch mehr Bewegungsspielraum.
Super, das ist doch bestimmt etwas, wo man auch beim Physiotherapeuten einfach mal vorbeischauen kann und sich beraten lassen kann, ob das für einen passt. Weil ich weiß zum Beispiel von bestimmten orthopädischen Problemen, wo dann auch wirklich so eine erstmal wieder so eine Beuge aufgebaut werden muss, bevor man da irgendwie anders rangeht. Kann das sein, dass es eine gute Idee ist, da einfach die Füße mal vorzuzeigen sozusagen?
Ja, also ich habe auch immer, wenn irgendwie Beschwerden sind oder gerade bei Sportlern oder Läufern, habe ich immer gesagt, okay, bring mal deine Schuhe mit. Dann habe ich die aufs Laufband gestellt, habe mir das alles mal angeschaut und dann einfach dahingehend optimiert und eben Aufbautraining bei den Füßen gemacht. Und eben wenn man dann zum Beispiel das Gewölbe aufbaut, dann ist hinten schon die Ferse schon wieder gerade, wirkt sich weiterhin auch aufs Knie, dann ist die Achse schon eine ganz andere und Hüfte und so weiter. Da kann man auch beim Laufen auch ganz andere Dinge schon sehen, wie zum Beispiel Schulterrumpfbeweglichkeit, lauter solche Dinge. Also ganz spannend und gerne mal vorbeischauen, beim Physio des Vertrauens.
Ich möchte noch von dir zitieren, was wir unseren Füßen weiterhin Gutes tun können. Also wir haben angesprochen Barfuß gehen und Bewegung, Fußmassagen dehnen, Kräftigungsübungen, langes Stehen vermeiden und du hast es schon angesprochen, das passende Schuhwerk. Also das Thema Füße, muss ich sagen, war bei mir wirklich gedanklich sehr weit hinten und ich hoffe, dass wir die ZuhörerInnen dafür jetzt begeistern konnten, über die Füße mal mehr nachzudenken. Und wo wir gerade bei Physiotherapie schon sind, es gibt etwas, das interessiert mich einfach persönlich, deswegen muss ich das eine Physiotherapeutin jetzt fragen. Das verkaufen wir in der Apotheke auch und zwar ist das Kinesiotape. Es sind so Bänder, die man aufklebt. Das kennen bestimmt alle ZuhörerInnen auch von Sportwettbewerben. Da sieht man das öfter mal. Gibt es in verschiedenen Farben. Was ist das? Wofür setzt man das ein? Und die große, große Frage, das wirklich ein Mysterium ist anscheinend unter den Menschen. Was macht welche Farbe?
Ja, also da, es gibt die, ich fange mal mit der Farbe an. Ich bin da ganz ehrlich und sage meiner Meinung, oder ich arbeite nicht mit den Farben. Ich gehe da ein bisschen nach der Optik und frage immer so, was hättest du denn gern?
Ja.
Und ich finde, da geht es eher um die Struktur vom Tape. Also da gibt es mittlerweile, gestartet ist es ja mit dem klassischen Kinesio-Tape, dann gibt es jetzt verschiedene Stärken mit irgendwelchen Löchern und Cross-Tapes und das ist ja mittlerweile auch ein großes Feld, was es da alles gibt. Es wird auch in verschiedenen Bereichen angewandt. Also es kann sein von Muskelanlagen, also die Muskulatur betreffen, das kann detonisierend sein, es kann eher Spannung erzeugen. Ich nutze es immer gerne auch zur Haltungskorrektur. Was ich zum Beispiel in meiner Lernzeit mir öfter mal aufgeben lassen habe von den Kollegen, ist so ein Haltungstape, das heißt Schulter nach hinten. Und ich habe dann immer gemerkt, okay, wenn ich wieder so in das Typische nach vorne hänge, habe ich von hinten so ein Reminder bekommen, okay, oh, da war was, wieder schon aufrecht.
Sehr gut.
Zum Beispiel, was Patienten berichten, die nach einer Bandverletzung noch unsicher sind, denen tat es total gut, wenn man das einfach als Stabilität oder als Stabilisation aufgegeben hat, dann hatten sie so das Gefühl, okay, da hält noch was von außen. Es gibt Lymphtapes, es gibt in der Schwangerschaft kann man spezielle Sachen anlegen. Also es ist wirklich breit gefächert und man versucht eben über diese Auflage des Tapes Gewebeverschiebungen oder eben in die Tiefe zu wirken. Das heißt entweder stabilisierend oder detonisierend oder auch haltend. Kann man da auch den Stärkegrad dann wählen.
Was ist detonisierend?
Genau, danke. Manchmal ist man so in seinem Flow und weiß gar nicht genau. Das bedeutet, detonisierend, oh Gott, wie übersetze ich denn das jetzt?
Tonus ist ja eine
Entspannung,
genau.
Genau, also die Muskulatur entspannen. Das heißt, wenn man gerade so der Klassiker, glaube ich, wo es vielleicht auch viele kennen, ist im Nackenbereich, kann man das zum Beispiel ganz gut annehmen, dass einfach der Nackenbereich wieder entspannter wird.
Okay, das kannte ich noch nicht, dass man das auch entspannt einsetzen kann. Das ist ja super.
Genau, immer noch wann, in welchem Zug. Also ich nutze es immer ergänzend, also wie bei allen passiven Sachen, das ist mir immer auch wichtig oder versuche ich auch den Patienten zu erklären, gerade wenn die mit der Vorstellung kommen, okay, ich gehe zur Physiotherapie, da bekomme ich jetzt ganz viele schöne passive Sachen,
also
passive Maßnahmen. Das erkläre ich dann auch immer und versuche eben dann auch das zu erklären und sagen, das kann man ergänzend machen und dann ist das auch toll. Aber der Körper oder gerade wenn man irgendwie Beschwerden am Bewegungsapparat hat, muss man die Funktion ausnutzen. Und die Funktion ist es einfach, uns zu bewegen und entsprechend muss man eben aktiv werden. Anders kriegt man es nicht hin und das muss man auch so ehrlich sagen. Auch wenn das bei vielen dann nicht so gut ankommt, habe ich das Gefühl.
Ja, aber je mehr man es sagt, irgendwann verbreitet sich diese Message wahrscheinlich und dann haben wir auf jeden Fall einen kleinen Schritt und ein Ziel unserer Arbeit erreicht. Wenn ich diese Tapes verkaufe, was wirklich nicht selten vorkommt, ich rate immer dazu, dass das ein Experte aufklebt. Also, dass das wirklich jemand aufklebt, der weiß, wo und was er tut. Es gibt viele, die möchten das selber machen oder sind auch überzeugt davon, sie können das selber. Was ist deine Meinung dazu?
Also es ist durchaus sinnvoll, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man das sich einmal zeigen lässt. Also ich mache es schon auch so, dass ich sage, okay, ich klebe es euch mal drauf, ich erkläre es. Im Optimalfall ist natürlich irgendwie jemand dabei, der das dann, man kann sich ja nicht alles selber kleben. Oder wenn man irgendwie eine gute Beschreibung hat, kommt auch immer auf die Art des Tapes an. Also es gibt relativ einfache Tape-Anlagen und dann gibt es schon komplexere, wo man auch wirklich die Strukturen kennen muss, die drunter sind. Deshalb würde ich das immer individuell entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man sich das einmal zeigen lässt von jemandem, der es gelernt hat.
Denke ich auch. Wir haben ganz viele verschiedene Themen heute angesprochen, sind ein bisschen von hier nach da gehüpft, haben aber hoffentlich damit auch verdeutlichen können, was alles zu einem gesunden Leben, zu einem gesunden Körper, zu einem gesunden Alltag dazugehört. Ich würde gerne zum Abschluss dich noch bitten, unseren ZuhörerInnen vielleicht noch einen kleinen Tipp zu geben. Und zwar nehmen wir jetzt mal an, die ZuhörerInnen sind total begeistert und möchten ab morgen etwas für einen gesunden Alltag tun. Womit kann ich denn anfangen und was tut denn nicht direkt so weh, dass man das nach 3 Tagen wieder aufhört?
Ich glaube, ganz wichtig ist immer anfängliche, wie sagt man denn, Euphorie oder ja, ich starte jetzt, ich lebe total gesund und ernähre mich nur noch gesund und misste meinen ganzen Kühlschrank aus, weil das ist ja alles nichts. Wirklich kleine Schritte und auch individuell schauen, was passt in meinem Alltag. Wie kann ich es vielleicht gesünder gestalten, gesünder, es liegt die Betonung auf gesünder und auf versuchen. Das heißt, ich muss nur gesund, genau wie ich es gerade auch schon angesprochen habe, zum Beispiel, was ich immer das Gefühl habe bei dem Thema Ernährung, das ist ja der Klassiker, das ist gesund, das ist ungesund. Nein, das heißt, wenn ich gerne Pizza esse, dann kann ich auch meine Pizza essen, aber ich esse dann halt vielleicht zum Mittagessen nicht eine Riesenpizza, sondern ich mache mir irgendwie schön Gemüse, Salat dazu und esse dazu Pizza und dann halt ist es halt nicht die ganze. Ja. Und so kann man jedes Gericht irgendwie gesünder aufwerten oder morgens einfach versuchen, mehr Ballaststoffe zu integrieren. Also lauter so kleine Stellschrauben und nicht eine Hauruck-Aktion starten und alles über den Haufen werfen, weil das geht, wie du schon sagst, nach 3 Tagen oder vielleicht geht es auch mal eine Woche gut. Aber dann ist meistens der Frust groß und deshalb wirklich kleine Schritte und auch überhaupt nicht es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn es mal einen Tag gibt, wo man eben nicht dazu kommt, sich zu bewegen oder halt mal nicht so gesund ist. Das ist normal und das geht auch jedem so. Und ich finde, es ist auch gesund, also ein gesundes Essverhalten. Bei uns zum Beispiel, meine Mama backt gerne Kuchen, wir essen gerne Kuchen. Und es ist total schön am Wochenende, wenn wir dann alle zusammen Kuchen essen. Und da auch nicht irgendwie denken, oh Gott, ist das ungesund. Also kann man auch, die meisten Rezepte, finde ich, kommen mit der Hälfte vom Zucker aus. Schmeckt trotzdem lecker. Und jetzt gibt es ja wieder tolle Früchte, die man da auch nutzen kann. Und auch bei der Bewegung, deshalb, wie ich oder auch auf dem Kanal versuche zu verbreiten, jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Das heißt, es reicht auch mal, wenn ich mich jetzt mal ganz, ganz krass gesagt abends aufs Sofa lege, wenn ich mich dann auch mal auf den Bauch lege oder mal die Beine hoch oder dann halt, wie du sagst, du läufst oder schleppst immer gerne Sachen mit von der Küche, dann läuft man halt zweimal. Versucht sich vielleicht morgens einen Wecker 10 Minuten früher zu stellen und sagt, okay, dann mache ich morgens noch kurz 3 Übungen oder trink mal entspannt eine Tasse Kaffee. Ist ja auch schon Entspannung und tut einem ja auch gut. Also ich finde, man muss wirklich individuell schauen, was passt in den Alltag und wo ist die Person gerade? Also wie ist der Alltag gerade? Wo ist vielleicht gibt es Beschwerden in irgendeinem Bereich und dahingehend würde ich das dann irgendwie aufbauen.
Das ist ein toller Tipp und da können alle ZuhörerInnen wirklich vielleicht einfach 5 Minuten nach der Folge sich nochmal hinsetzen und überlegen, womit sie starten könnten und das dann tatsächlich zur Gewohnheit werden lassen. Und sei es erstmal nur das Glas Wasser am Morgen. Und ich habe auch diese Woche einen Vortrag gehört, was eigentlich logisch ist, aber was vielleicht auch nochmal gut ist für alle zu hören. Die Gewohnheiten, die wir uns im Laufe des Lebens ja so angeeignet haben, die sind, wenn wir jetzt von schlechten Gewohnheiten sprechen, genauso programmierbar wie die guten Gewohnheiten. Das heißt, auch unser Unterbewusstsein nimmt irgendwas, was wir regelmäßig machen, irgendwann an als gegeben und verteidigt das wirklich bis aufs Blut. Das heißt, wenn wir jeden Abend die Tafel Schokolade essen, dann wird das genauso verteidigt, wie wenn wir jeden Morgen das Glas Wasser trinken. Das fand ich sehr beeindruckend. Und so kann man nach und nach die Gewohnheiten, die man aus seinem Leben ja streichen möchte, durch andere Gewohnheiten vielleicht ersetzen. Also da möchte ich auch nochmal alle zu aufrufen, da nochmal den Alltag durchzuschauen, was da gehen würde. Und natürlich haben wir das jetzt schon angesprochen mehrfach, dass wir auch bei deinem Kanal ganz viel Inspiration finden. Vielleicht möchtest du noch mal ganz kurz sagen, wo können die ZuhörerInnen dich finden und dir folgen?
Genau, also ich bin aktuell auf Instagram aktiv. Mit der Praxis dauert es leider noch ein bisschen. unter dem Namen Muskel und Verstand. Und du hast es ja am Anfang auch schon schön erwähnt. Also es gibt wirklich Übungen für den Alltag, ganz unspezifisch. Dann versuche ich auch immer wieder auf die Themenwünsche der Zuhörerinnen einzugehen. Das heißt auch speziell jetzt zur Brustöffnung zum Beispiel oder Rücken ist ja so ein Thema, das viele betrifft. Also da einzelne Übungssequenzen und immer mal wieder Infoposts zu bestimmten Themen. Und genau, ich habe jetzt seit ein paar Tagen, Wochen auch immer ein Quiz in der Story. Fragen, wo man einfach so nebenbei mal kurz klicken kann, weil ja erfahrungsgemäß so kleine Infos bleiben meistens besser hängen als irgendwie jetzt
ein Riesenvortrag.
Genau. Und so versuche ich eben das Thema möglichst ansprechend für alle zu gestalten. Genau.
Ja, da auf jeden Fall vorbeischauen, das lohnt sich. Und ich möchte mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken, für alle Infos, die du mit uns geteilt hast und natürlich alle nochmal dazu aufrufen, auch weiterhin dir zu folgen. Lieben Dank.
Vielen lieben Dank auch dafür. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Tschüss, Vanessa.